Also mir ist das mal sehr bewusst geworden, da hatte ich in Kärnten einen Vortrag gehalten, habe bei einer Familie übernachtet und am nächsten Morgen saß ich noch allein mit der Frau, der Mann war schon weg zur Arbeit. Und dann, weil wir uns praktisch noch gar nicht kannten, hat sie mir so ihre Lebensgeschichte erzählt. Und das war so kostbar. Ich habe den Kaffee kalt werden lassen, das passiert mir ganz selten. Und ich sage, jetzt musst du einfach den Blickkontakt halten und dieses ruhige Strömen einfach fließen lassen und aufnehmen und würdigen. Das darf jetzt in keiner Weise gestört werden. Ja, da teilt sich mir jemand mit, gibt sozusagen sein innerstes Preis. Und diese Kostbarkeit zu würdigen und aufzunehmen, das war wirklich was Schönes. Was ganz anderes, als wenn man über etwas diskutiert. Und noch einmal, diese Art der Kommunikation kann man tatsächlich lernen. Und achten Sie mal darauf, so Sätze, die mit ich anfangen. Und nicht so sehr Sätze, die mit Mann anfangen. Also allein schon das hilft, dass man sich selber auf die Schliche kommt. Hoppla, jetzt bin ich wieder eigentlich weggerutscht. Und diskutiere wieder über etwas, aber ich teile mich nicht mit. Gut, natürlich sagt der Jesus auch, man soll die Perlen nicht vor die Säue werfen. Also ist nicht im Grunde genommen jeder Kreis auch der angemessene Kreis für Selbstmitteilung. Und wahrscheinlich haben sie alle schon auch erlebt, dass in ihrer Kindheit oder Jugend dem besten Freund, der besten Freundin ein Geheimnis anvertraut haben, nur für dich. Und zwei Tage später hören sie aus ganz anderen Ecken. Und dann schwört man sich, also nie wieder lasse ich mir sozusagen hinter meine Stirn gucken. Und wenn man das als Überlebensreflex drin hat, fällt das dann ganz schwer, sozusagen das wieder neu zu lernen. Es ist so wie bei einer Zugbrücke. Ja, die Zugbrücke wird hochgezogen und dann stellt die Brücke auch gleichzeitig einen Schutz dar. Ja? Dann kommen sozusagen die Angreifer nicht über den Graben, weil dann die Zugbrücke hoch ist. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, da war eine Zugbrücke lange hoch, die Ketten sind verrostet und jetzt wollen die aus der Burg raus und es geht einfach gar nicht richtig, weil die Ketten so verklemmt sind. Und das ist tatsächlich das Problem von vielen Menschen. Da ist eine ganz tiefe Sehnsucht da, doch ich empfinde ja ganz tief, aber ich kann es nicht ausdrücken. Da ist eine ganz große Not da. Dann, ihr Berater hat meinem Mann empfohlen, seid so ein bisschen zärtlicher zu ihrer Frau. Ja, was macht der? Geht nach Hause und wäscht das Auto der Frau. Ja. Ja, oder ich denke an ein Ehepaar, er stammt aus Brasilien, da hat eine Landwirtschaft, die Eltern hatten da so einen Hof, also hat ganz schwer arbeiten müssen, schon als Kind. Das waren aber deutsche Auswanderer und dann ist er dann zum Studium da wieder nach Deutschland gekommen, hat in Deutschland eine Frau kennengelernt. Also wenn der durch Arbeit zeigen kann, dass er seine Frau liebt, dann reißt er sich ein Bein aus. Also der repariert alles, der macht alles. Aber eben diese drei Sätze, ich liebe dich, die sind für ihn so fremd. Wir kennen ja so vom Fremdsprachenunterricht die Unterscheidung zwischen aktivem Wortschatz und passivem Wortschatz. Also passiver Wortschatz, die Worte, die wir kennen, wo wir die Bedeutung wissen, aber wo wir in der Konversation, wird die uns wahrscheinlich gar nicht einfallen, wir verwenden sie nicht, obwohl wir die Bedeutung kennen. Und der aktive Wortschatz ist der Wortschatz, den man also dann in der Konversation auch pflegt. Und ich kriege das einfach mit, dass jetzt auch der ganze Sprachunterricht viel mehr darauf zielt, dass man einen aktiven Wortschatz sich aneignet. Also wir haben noch viele Sprachen, oder die Russisch so gelernt wie eine tote Sprache. Und heute merke ich, dass das geht ganz anders. Und ich merke einfach immer wieder, dass es introvertierte Leute gibt, für die ist dieser ganze Gefühlswortschatz, den kennen sie zwar, aber da fühlen sie sich nicht zu Hause drin. Selbst wie ein Jugendlicher, der ständig mit Jeans und T-Shirt rumläuft, auf einmal dann ins Theater soll und dann die Eltern bestehen darauf, dass er einen Anzug anzieht. Er fühlt sich da drin nicht wohl. Ja, deshalb so fällt es dann tatsächlich denen, die so introvertiert sind oder denen, die vielleicht so in der Kindheit und Jugend erlebt haben, wenn ich was von mir erzähle, dann haben sich andere nur lächerlich über mich gemacht, also lieber nichts, mache ich zu, dass die dann gleichsam sich ganz, ganz schwer tun, sich zu öffnen. Aber es lohnt sich, im Grunde genommen gerade auch in der, sagen wir, Öffentlichkeit der Paarbeziehung, diese Ohnmacht sich einzugestehen und das zu versuchen. Warum? Weil das eigentlich uns Menschen von den Computern unterscheidet. Jesus ist das Wort und wir sind Ebenbilder dieses Gottes, der sich uns offenbart. Und wenn wir einander uns schenken, also auch Seele schenken und das vermitteln über Worte, dann sind wir Gott ein Stück ähnlich. Und deshalb sind damit Glücksmomente verbunden, wenn man das dann kann. Ein Kabarettist hat ja mal gemeint, woran kann man introvertierte Physikstudenten von extrovertierten Physikstudenten unterscheiden. Der introvertierte Physikstudent schaut auf seine Fußspitzen beim Reden. Und der Extrovertierte schaut auf die Fußspitzen seines Gegenübers. Also es lohnt sich durchaus mal wieder, nehmen Sie sich einfach mal die Zeit und schauen sich mal eine Minute in die Augen. Versuchen Sie einfach mal wieder diese Brücke zwischen sich, es da fließen zu lassen, auch tatsächlich ohne Worte. Gut, und wenn man dann auf einmal aus diesem passiven Wortschatz einen aktiven Wortschatz werden lässt, das ist wie so ein Kneippbad, ja, verlebendigt einfach die Beziehung. Ein zweiter großer Bereich, wie man vom Beziehungsmuffel zum Beziehungskünstler wird, ist die Bereitschaft zur Vergebung. Es ist interessant, wenn man das guckt, was so Jesus immer wieder den Leuten versucht, so nahe zu bringen, dann stellt das Thema Vergebung oder die Haltung, die dahinter steht, die Barmherzigkeit, ist eine der Zentralbotschaften Jesu. Ja. Wenn einer von euch ohne Sünde ist, dann darf er den ersten Stein. Und da gibt es ja den Witz, dass auf einmal ein Stein angeflogen kommt, wo der Jesus da in der Erde malt und dann sagt er nur, Mutter, du nervst. Also als Katholiken glauben wir, dass Maria ohne Sünde ist. Das heißt, sie wäre die Einzige, die das Recht gehabt hätte, einen Stein zu werfen. Aber er sagt danach auch zu der Frau, sündige von nun an nicht mehr. Ja? Also das dürfen wir nicht verwechseln. Und da merke ich halt, das passiert immer wieder. Ja, wenn ich dem anderen vergebe, dann meint der, es sei nicht so schlimm. Nee, das ist was ganz anderes. Vergeben bedeutet nicht, jetzt bekommst du das grüne Licht, mich weiter so zu behandeln. Denken Sie an die Frau, die ihren Mann da rausgeschmissen hat und erst nach der Therapie dann wieder aufgenommen hat. Ja? Also Vergebung heißt, die eingestürzte Brücke, die baue ich von mir aus wieder zu dir hin. Ich halte mein Ja zu dir aufrecht, auch wenn es eben sehr wehgetan hat. Und es ist verräterisch, dass in unserer Sprache das Wort Verzeihung durch das Wort Entschuldigung ersetzt worden ist. Ich weiß nicht, beobachten Sie mal, es wird heute meistens so von Entschuldigen geredet, aber nicht von Verzeihen. Und dabei sind das zwei völlig verschiedene Vorgänge. Also wenn Sie als Eltern Ihrem Kind eine Entschuldigung mitgeben, es gibt in Deutschland die Schulpflicht, und wenn also ein Kind nicht zur Schule kommt, macht es sich eigentlich dann strafbar, beziehungsweise die Erziehungsberechtigten. Aber wenn dann die Eltern erklären, mein Kind hatte 40 Fieber und konnte gar nicht in die Schule kommen, dann ist das, was auf den ersten Blick wie Schuld aussah, aha, deswegen, also ist das ja keine Schuld. Und mein Vater war Lehrer, die schönste Entschuldigung, die er mal bekommen hatte, war, mein Sohn konnte wegen Schlechtigkeit und Schwindel nicht in die Schule kommen. Ja. Und das ist im Grunde genommen Also was auf den ersten Blick wie Schuld aussah, wird wegerklärt. Ich konnte gar nicht anders. Ja? Das ist eine Entschuldigung. Bei Verzeihung geht es aber darum, ich weiß, das war nicht in Ordnung, was ich dir angetan habe, aber trotzdem bitte ich dich, sag wieder neu Ja zu mir. Und diese Bitte kann durchaus verbunden sein mit irgendeiner Form der Schadenswiedergutmachung. Also beim Fußball gibt es ja auch dann eben, wenn man den Gegner gefoult hat, bekommt diese Mannschaft dann einen Strafstoß oder sogar einen Elfmeter und das kann ein Spiel entscheidend sein. Ja, also es gibt eine Form von Wiedergutmachung. Und da muss man halt überlegen, wie kann das aussehen? Ja, wer gestern Abend beim Vortrag von Dr. Wilbert dabei war, der hat das auch thematisiert. Ja, wie gelingt es, in angemessener Form eine Wiedergutmachung zu leisten? Und ich denke, da einen ganz krassen Fall, wo da ein Mann mal ein Verhältnis hatte mit einer Arbeitskollegin, die hat es auch bewusst darauf angelegt, und dann trotz verschiedener Anläufe wieder ist er noch immer wieder schwach geworden, und dann war er so verunsichert, ja, wie soll mir jetzt noch meine Frau glauben, dass ich zu ihr stehe? Und da habe ich ihm geraten, dann sagen Sie ab und zu mal Nein zu etwas, was durchaus jetzt neutral ist, was durchaus erlaubt ist, um sich selbst zu beweisen, ich kann sozusagen dem Drang, dem Trieb Widerstand leisten. Ja? Und für ihn war dann als Gummibärli, das war so Lieblingsnahrung, gut, ich verzichte mal ganz bewusst auf Gummibärli und beweise mir eigentlich selbst auf einem ganz anderen Bereich, ich kann Nein sagen, ich kann verzichten, ich kann das durchleben. Und aus dieser Selbstsicherheit, die ich dann da erlebe, kann ich dann, wenn die mal wieder mich anmacht, dann doch Nein sagen. Und also bis heute hat es dann doch ganz gut geklappt. Sie sind schon ein paar Jahre jetzt wieder ins Land gegangen. Ja. Und für die Frau war das auch wichtig, weil er kann ja sich beherrschen. Ja, das war dann schon wichtig. Also eine Form von Wiedergutmachung gehört normalerweise dazu, aber eben Vergebung ist tatsächlich etwas, was eine Beziehung im Grunde genommen überhaupt Dauer ermöglicht. Auch eine Freundschaft braucht Vergebung. Wir treten uns als Menschen mehr oder weniger auf die Füße. Das sind ja beim Tanzstunden, beim Tanzen lernen, weil man so nah beieinander ist, tritt man sich auf die Füße. Nicht, weil man böse ist, sondern weil man ungeschickt ist. Die meisten Verletzungen in der Partnerschaft geschehen nicht aus Bosheit, sondern aus Ungeschicklichkeit und Gedankenlosigkeit. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass jeder von uns auch so gewisse seelische Allergien entwickelt hat in seiner Kindheit und Jugend. Und wenn der Partner das nicht weiß und dann da einem ja, irgendwas sagt oder was tut und man reagiert allergisch darauf, ja, dann ist das, der Partner ist mal überrascht. Und beim Heuschnupfen sagt mal jemand, der Heuschnupfen hat, ja, aber Heu duftet doch so gut. Ja, das stimmt, aber das hilft ihm nicht. So, der muss sich dann davor schützen. Ein kleines Beispiel, ein junges Paar kurz nach der Hochzeit wollen also Hochzeitsreise als Bergwandern machen, haben eine Selbstversorgerhütte gemietet und kommen am ersten Abend dann von einer schönen Tour nach Hause. Sie kocht und dann bleiben zwei Kartoffeln übrig und dann tut sie ihm, ach, das schaffst du auch noch, und tut er auf den Teller und er explodiert. Und sie denkt sich, na, das fängt ja gut an mit dem siebten Himmel von wegen hier. Und dann hat er aber zum Glück erklärt, weißt du, meine Mutter, die hat noch so die Nachkriegsnot erlebt und hat sich geschworen, in meiner Familie soll man nie jemand hungern. Und hat eigentlich immer zu viel gekocht. Das war sozusagen aus dieser Geschichte heraus. Und damit eben nichts umkommt, muss dann der Papa immer die Reste essen. Also das ist das Hausschwein in der Familie. Ne? Ging natürlich auseinander, hat sich ein Jahresring nach dem anderen zugelegt, was der Frau auch wieder nicht gefallen hat. Und so als 16-Jähriger ist ihm dieses Spielchen der Eltern sagenhaft auf den Keks gegangen. Also er hat seinen Vater verachtet, dass das der mich mit sich machen ließ und auf die Mutter eine große Wut gehabt, dass sie also nicht Kartoffeln zählen gelernt hat. Und gesagt, ja. Also, jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, wenn der an dem Punkt, sagen wir, chronisch irgendwo da verletzt worden ist, dann hat er dort eine Allergie. Und jetzt erlebt der, jetzt fängt seine Frau genauso an, dass bei dem alle Alarmanlagen durchgehen, losgehen und sozusagen die ganze Erinnerung aus der Kindheit und Jugend dann hochkommen. Und er in einer Weise reagiert, wo sie aus allen Wolken fällt, ist verständlich. Das kann eben sowas sein, das kann auch was anderes sein. Deshalb macht es aber durchaus Sinn, dass man sich immer wieder auch Dinge erzählt, also was einem in der Kindheit belastet hat, was einem da wehgetan hat, wo man auch beschämt worden ist und alle diese Dinge, damit sozusagen der Partner einen besser verstehen kann und vielleicht auch manchmal eine Erklärung dafür hat, warum man dann irgendwie ganz unerwartet reagiert oder zu heftig reagiert. Das kann man dann nicht gleich abstellen. Darauf kommt es gar nicht an. Aber dann kann der Partner sagen, aha, seelischer Heuschnupfen, ich brauche das nicht zu dramatisieren, ich kann es einfach stehen lassen. Und das entspannt. Und eben noch einmal, also neben solchen Sachen kommt es tatsächlich zu voreinander, aneinander schuldig werden. Das lässt sich nicht vermeiden. Und deshalb braucht es dann sozusagen die Vergebung. Also die Barmherzigkeit, und das ist Liebe angesichts der Fehler des Geliebten. Nicht, weil wir dumm sind, sondern echte Barmherzigkeit kommt aus einer inneren Souveränität heraus. Warum? Wer barmherzig vergibt, kann sich ja nicht mehr in der Opferrolle sonnen. Denn mit der Opferrolle ist ja immer auch verbunden, ich bin der moralisch Bessere. Und der andere ist ja der Böse, der Täter. Weil er der böse Täter ist, muss er ja was ändern. Ich muss ja nichts ändern. Ich kann nur darauf warten, dass die Zeiten besser werden. Und man kann den auch noch verachten, weil er der Böse ist. Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum beim Trauungsversprechen so wenig versprochen wird. Ich will dich lieben, achten und ehren. Und das Schlimme sozusagen von dem Wort verlieben, die Vorsilbe ver, dann rüberwandert zu dem Achten und dann verachten raus wird, das ist das Ende der Beziehung. Und dass eben die Kirche sagt, das erwarten wir von euch, dass ihr immer wieder eine Entscheidung trefft. Ich achte dich. Warum? Weil du ein Ebenbild Gottes bist. Deshalb kann ich trotzdem sagen, das ist eine unmögliche Art, wie unordentlich bist du, unpünktlich bist oder unzuverlässig du bist. Das kann ich durchaus stehen lassen. Aber sozusagen, der Grund ist doch einfach eine Wertschätzung, weil du Ebenbild Gottes bist. Der Gründer der Schönstattbewegung, der war 3 Jahre im KZ Dachau als Häftling und die Häftlinge sind ja dann immer wieder gedemütigt worden. Man wollte erst die Seele brechen und war es mal die Seele gebrochen, ist meist auch der Körper gebrochen. Und in dieser schwierigen Situation hat sich natürlich überlegt, wie kann ich mich selbst und meine Mithäftlinge dagegen immunisieren? Und da hat er einfach neu entdeckt, wie wichtig die Pflege der Gottebenbildlichkeit und der eigenen Würde ist. Und dann hat er so ein Gedicht formuliert: Die Werke jeglicher Kultur sind wie ein kleines Stäubchen nur, verglichen mit der Herrlichkeit, die deine Liebe uns verleiht. Also stellen Sie sich vor, Sie machen jetzt eine Wanderung, dann stellen Sie sich vor die schöne Stiftskirche da, bestaunen, wie doll die ist, und dann drehen sich ein Partner zu und sagen, du bist noch viel mehr wert. Ja, das sind wir davon zutiefst überzeugt, dass ich da eine ganz große Kostbarkeit neben mir habe. Also vielleicht ist es uns schon zu geläufig, aber wir können noch mal drüber staunen, warum sagen wir zu dem Geliebten auch, du Schatz. Ja, mein Schätzchen, also da ist was dran. Du hast mich bereichert. Und egal, wie dumm du dich anstellst, letzten Endes, was selbst du nicht kaputt machen kannst, ist deine Gottebenbildlichkeit. Und deshalb auch deine Würde, die musst du dir nicht erst verdienen, die hast du einfach, weil du Gottes Ebenbild bist. Und ich merke, wie das dann einfach auch hilft. Also wenn mir das gelingt in der Paarberatung, wenn die so sich richtig eingeschossen haben aufeinander, dann sage ich manchmal brutal, ja, sie haben die Chance, entweder es gibt in einem halben Jahr zwei Grabsteine, auf jedem steht, ich hatte recht, oder eben sie versuchen dann doch wieder neue Brücken zueinander zu bauen. Und das Wichtige ist erstmal, sie können sich doch damals nicht verliebt haben in dem Sinne, wie man sich verrechnet oder verläuft. Und da muss doch was da gewesen sein, was einfach attraktiv war. Und können sie sich das nicht mal wieder ins Gedächtnis holen? Ja, ich habe bei so einem Kurs so eine vergammelte Messing-Gießkanne mit einem Lappen und so einer Polotiertube mitgegeben und jeder muss dann so ein paar Quadratzentimeter blank putzen und nachdem das also einmal rumgelaufen war, hat die wieder wunderbar golden gestrahlt. Also gönnen Sie sich durchaus mal so einen Abend, wo Sie sich einander erzählen, warum haben wir uns eigentlich füreinander entschieden? Und schreiben Sie sich einfach mal wieder einen Liebesbrief. Morgen ist St. Valentin. Vielleicht wäre das ja ein guter Anlass, sich mal Zeit zu nehmen. Gibt es denn so 10 Dinge, die ich an dir besonders mag? Und dass man die nicht nur analytisch aufzählt als Eigenschaftswort, sondern immer noch durch eine Beobachtung ergänzt. Ja,